Ihr hört O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit der Veranstaltung Keine sicheren Räume.
Bei uns ist heute Christina Klemm. Sie ist Rechtsanwältin, Strafverteidigerin und macht insbesondere Nebenklagevertretung vor Gericht in Fällen von sexualisierter Gewalt, aber auch in Fällen von rassistischer Gewalt vertritt sie dort die Betroffenen von diesen Ungerechtigkeitskategorien und Dimensionen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Weiterhin ist bei uns heute anwesend Julia Rieger. Sie forscht im Bereich der kritischen Kriminologie und hat eine Masterarbeit geschrieben unter dem Titel Doing Justice über die außerstrafrechtliche Konfliktbewältigung in linksautonomen Räumen. Herzlich willkommen auch an dich, Julia Rieger, und schön, dass du da bist. Resi Malzahn ist bei uns. Sie ist Autorin und arbeitet im Bereich des Strafabolitionismus und von Restorative Justice. 2018 hat sie unter anderem ein Einführungsband zu Strafe und Gefängnis herausgegeben im Schmetterlingsverlag. Herzlich willkommen auch an dich und schön, dass du da bist. Und zuletzt ist bei uns Dunja. Dunja ist Mitglied der Falkengruppe Jena und ist dort tätig im Arbeitskreis zur Kritik sexueller Gewalt und Prävention. Und Dunja beschäftigt sich darüber hinaus mit materialistischer Kritik, mit Antirassismus und mit EU-Kritik. Auch herzlich willkommen an dich und auch schön, dass du da bist. Christina, 2010 hat der Generalbundesanwalt, der ehemalige Generalstaatsanwalt von Berlin, bei Anne Will sich geäußert. Und zwar ging es da damals um die Debatte um Herrn Kachelmann. Herr Kachelmann ist wegen Vergewaltigung angezeigt worden. In dem Rahmen hat es dann eine sehr große bundesdeutsche Debatte gegeben. Also besagte Hans-Jürgen Kage, Generalstaatsanwalt, saß bei Anne Will und sagte, dass wenn seine eigene Tochter eine Vergewaltigung erlitten hätte, würde er seiner eigenen Tochter abraten, in dem Fall zur Polizei zu gehen. Das hat relativ viel Medienecho und auch Empörung hervorgerufen, hatte aber eben natürlich die Grundlage in den Daten, die wir auch haben, in den Zahlen, die wir haben, die da nämlich eben unter anderem die sind, dass sehr wenige von den Menschen, die Vergewaltigungen anzeigen, am Ende auch eine Verurteilung des Täters vor Gericht erleben. Seit 2010 ist diese Rate der Verurteilungen vor Gericht von solchen Straftaten auch noch gesunken. Das heißt, in den 90er Jahren hatten wir teilweise Verurteilungsraten von über 20%. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe in der Vorbereitung von 2016, lag bei ungefähr 7,5%. Also ein massives Absinken der Erfolgsaussichten, wenn man so eine Straftat vor Gericht oder zunächst mal zur Polizei bringt und dann vor Gericht verhandeln lässt. Du machst Nebenklagevertretung, das sind finstere Aussichten. Was kannst du auf diese finsteren Aussichten was sagen oder entgegnen oder uns erwidern?
In der Praxis ist es so, wir haben, glaube ich, eine Verurteilungsrate von zwischen 6,5 und 7,5% von den Fällen, die angezeigt werden. Also das ist ja nicht, es gibt noch, wir gehen alle von einem sehr großen Dunkelfeld aus bei sexualisierter Gewalt. Also das ist die Verurteilungsquote dann bei angezeigten Fällen. Ich habe das natürlich damals auch mitbekommen, diese Äußerung von Herrn Kage, und werde ganz häufig gefragt, rate ich Mandantinnen zu anzeigen oder nicht. Das ist ein bisschen, also der Großteil der Personen, die suchen ja erst anwaltlichen Rat, wenn schon längst angezeigt ist. Gar nicht, weil sie das vielleicht selbst gemacht haben, sondern weil viele andere ja auch angezeigt haben oder sie unmittelbar nach der Tat eben ins Krankenhaus gegangen sind, zur Polizei, was auch immer, und dann es eine Anzeige gibt und erst dann kommen sie. Also wenn Mandantinnen zu mir kommen und mich fragen, ob sie Anzeigen erstatten sollen, dann sage ich immer, also ich rate gar nichts. Ja, so, ich versuche, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, was sie wollen. Und sie möglichst gut aufzuklären darin, was sie erwartet in einem solchen strafrechtlichen Verfahren, was sie erwarten können, erwarten müssen und ob sie das für sich gehen wollen. Ich finde, es gibt viele gute Gründe auch für Strafverfahren. Es ist ja auch nicht so, dass niemand verurteilt wird, sondern es werden ja auch viele verurteilt. Und es gibt die guten Gründe, zum Beispiel, also jetzt außerhalb von einer Verurteilung ein Schweigen zu brechen. Ja, ne? Also jetzt außerhalb von linken Räumen bin ich oft sehr, sehr erstaunt, wie hoch auch die Wertschätzung von Gerichten ist, wie wichtig so eine offizielle Anerkennung dessen ist, was ihnen widerfahren ist. So, was, wie wichtig das dann letztlich ja auch für alle möglichen Folgeansprüche ist. Also wenn ich staatliche Hilfe ansonsten in Anspruch nehmen will, einen OEG-Anspruch, also auch für Entschädigungsrecht, wenn ich oder Schadensersatz, Schmerzensgeld, all das, dann komme ich relativ schlecht ohne eine Verurteilung hin. Auch zum Beispiel, wenn es gleichzeitig noch eine familienrechtliche Dimension gibt, ja, also das ganze Gewalt im sozialen Nahraum, sexualisierte Gewalt im sozialen Nahraum. Wenn ich das nicht anzeige, ist es unglaublich schwer, familienrechtlich da irgendetwas wie einen Umgangsausschluss oder das zu bekommen. Oder vielleicht nochmal anders. Meine Erfahrung ist, ich bin immer mal wieder ja auch in linken Räumen bei Prozessen dabei gewesen, die es versucht haben, außerhalb der Strafgerichte zu regulieren. Und meine Erfahrungen sind äußerst schlechte, muss ich sagen. Ich habe häufig erlebt, dass die Betroffenen letztlich die Räume verlassen haben, dass sie sich nicht dort aufgehoben fühlen konnten, dass es für sie keine gute Verarbeitung oder ja, Bearbeitung dieser Vorfälle gab und dass sie am Ende diejenigen waren, die sich zurückgezogen haben und völlig alleine dastanden und auch durchaus auch von Linken wirklich äußerst schwierig behandelt wurden. Also gerade auch in linken Räumen. Ich würde auch sagen, Sexismus in linken Räumen ist ja auch nichts, was denen völlig fremd ist, sondern dass es auch ein riesiges Problem ist. Und dass die Solidarität nicht sofort auf Seiten der Opfer ist, also so oder der Betroffenen, wie auch immer man sie nennen will. Was ich eben auch erlebe häufig ist, auch in linken Zusammenhängen, auch jetzt unter, was auch immer dann links ist, aber linken AnwältInnen ist es ja so, dass gerade bei sexualisierter Gewalt häufig kommt, könnt ihr das nicht anders regeln? So, da wäre das doch wichtiger, also da ist es ja total falsch irgendwie den staatlichen Weg, wie könnt ihr euch nur auf die Seite des Staates stellen? Wenn es aber um rechtsextreme Gewalt geht oder rassistisch motivierte Gewalt, dann ist das gar keine Frage. Also, so, da sind auch linke Anwälte ganz heftig irgendwie den höchsten Strafausspruch zu erkämpfen, den man nur erkämpfen kann. Bei sexualisierter Gewalt sieht das ganz anders aus.
Julia, du hast dazu so geforscht, nicht nur zu solchen Fragen, aber insgesamt auch zu der Frage von Konfliktbewältigung, außerstrafrechtlicher Konfliktbewältigung in linksautonomen Räumen. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen dazu, was so auf deinem Forschungsfeld da zu finden war?
Also erstmal, was auch rausgekommen ist in meiner Forschung oder so im Zugang zum Forschungsfeld, dass es natürlich super schwierig ist, so von den linken Räumen zu reden. Also auch da innerhalb der linken Räume eine ganze Bandbreite an unterschiedlichsten Strategien der Bearbeitung. Aber insgesamt fand ich es auf jeden Fall sehr interessant, schon sehen zu können, dass so je stärker das linke politische Selbstverständnis ausgeprägt ist in einem Raum und damit einhergehend auch ein Stück weit so die Ablehnung von Polizei und Strafrecht teilweise, dass dadurch schon auch so die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und auch Kapazitäten und Ressourcen irgendwie einzubringen, um alternative Strategien zu entwickeln, um irgendwie selbstbestimmt eben auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können, um die bearbeiten zu können, definitiv höher ist. Da wird schon viel investiert in linken Räumen. Es fängt an mit der Entwicklung von alternativen Konzepten, Strategien, geht dann über die Aneignung von bestimmten Skills und Kompetenzen, die irgendwie als wichtig empfunden werden, um auch handlungsfähig sein zu können in akuten Krisensituationen, in übergriffigen, gewaltvollen Erlebnissen. Und dass da dann teilweise auch eine ganz starke, fast schon Professionalisierung oder Institutionalisierung stattfindet. Ja, also dass sich auch wirklich Gruppen bilden, jetzt beispielsweise für einen Veranstaltungsbereich im Rahmen von Awareness oder auch intern irgendwie so Konfliktbearbeitungsgruppen, die dann sozusagen mit diesem Mandat ausgestattet sind, dann auch eben diese Konflikte bearbeiten zu dürfen. Und ganz interessant in den Interviews, die ich geführt habe, war, dass wirklich in jedem einzelnen dieser Interviews auch unterschieden wurde zwischen Erlebnissen mit externen Personen und internen Konflikten. Und dass da schon stark deutlich wurde, dass in Erlebnissen mit externen Personen eben doch sehr viel über Ausschluss passiert und für, ja, so im Rahmen von internen Konflikten dann doch irgendwie nochmal versucht wird, irgendwie teilweise stärker in eine Bearbeitung reinzugehen. Aber auch da so die Spannbreite so zwischen einem sehr individualisierten Umgang und ich habe das dann in meiner Auswertung so eine, ja, eine Politisierung genannt. Diese individualisierte Konfliktbearbeitung, die kann teilweise ganz gut funktionieren, habe ich raushören können aus den Interviews, wenn da wirklich pragmatische Lösungen gefunden werden und hingeschaut wird, okay, was brauchen gerade die Konfliktbeteiligten, was brauchen die Betroffenen und sich das auch irgendwo deckt. Gleichzeitig birgt diese Individualisierung auch die Gefahr, dass sich Betroffene eben sehr wenig unterstützt fühlen und eigentlich dieser Konflikt eben auch nicht nochmal strukturell betrachtet wird oder dass da nicht nochmal ein bisschen stärker eben auch in eine Aushandlung gegangen wird, wie man darauf jetzt reagieren kann insgesamt. Gleichzeitig haben diese oder diese Politisierung von Konflikten, die sich so ein Stück weit dadurch auszeichnet, dass dann ja sich UnterstützerInnengruppen finden, sozusagen auf beiden Seiten, wenn man das so nennen will, der Konfliktbeteiligten, dass da so eine ganz, ganz starke Dynamik passiert, die auch teilweise so eine Sogwirkung entwickelt. Ja, also dass es auch gar nicht mehr möglich ist für irgendjemanden, da auch sich nicht zu positionieren, dass Menschen, die sich nicht positionieren, dann auch direkt so eine Zuschreibung bekommen als TäterInnen-Schützer oder irgendwie, dass ihnen abgesprochen wird, feministisch zu sein, wie auch immer. Und da dann eben sehr viel auch moralisierend agiert wird. Und das ist so ein interessantes Spannungsfeld, weil einerseits, wenn man sich mal so überlegt, es gibt ja auch durchaus super interessante Konzepte wie Transformative Justice oder Community Accountability, wo schon gesagt wird, okay, natürlich müssen wir Erlebnisse, schmerzhafte, schädigende Erfahrungen auch nicht individualisiert bearbeiten. Wir müssen auch schauen, okay, was hat unsere Gruppe damit zu tun? Wie können wir als Gruppe da agieren? Gleichzeitig in diesen politisierten Konflikten habe ich den Eindruck, dass da sehr, sehr viel dennoch individuell an diesem einen Konflikt mit diesen konkreten Konfliktbeteiligten sich abgearbeitet wird.
Zu diesen Dynamiken, die du gerade ansprachst, eine Grundlage dieser Reihe ist ja eine Debattenreihe in der Zeitung, in der Wochenzeitung Jungle World, die sich auch um solche Fragen gedreht hat. Im Frühsommer, meine ich, war das. Da hast du, Resi Malzahn, hast auch teilgenommen an dieser Debatte. Du hast dort eben deine sehr, sehr großen Bauchschmerzen artikuliert, die du hast mit dem, was du in der Praxis beobachtet hast in der vergangenen Zeit.
Es geht irgendwie damit los, dass manche Vorgänge, obwohl ich eine große Kritikerin der Strafjustiz bin, Strafabolitionistin bin, dann in der Justiz doch fortschrittlicher laufen, dass, wie zum Beispiel, dass man den Leuten sagt, was sie getan haben. Das heißt jetzt nicht, dass man ihnen detailgetreu irgendwie wie vor Gericht irgendwie erzählen muss, von ihnen verlangt, dass sie erzählen, irgendwie war jetzt die Flasche so gehalten oder so gehalten oder hat er die Hand dahin getan oder so, sondern einfach nur vielleicht so wenigstens die Rahmen, also den Leuten die Möglichkeit geben, dass wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen. Da gibt es so eine merkwürdige Mode, die ich überhaupt nicht verstehe, also sich da völlig in Schweigen zu hüllen und den Leuten zu sagen, nee, also du hast diesen Vorwurf und kannst dir mal selber ausdenken, was du möglicherweise getan haben könntest. Und dann fliegen die Leute überall raus. Ich habe zwei Freunde, denen das so geht. Und dann gibt es dieses, was Julia auch gerade schon angesprochen hat, diese Feldbildung. Also da muss man sich solidarisieren, sich für eine Seite entscheiden. Und wenn man sich für die falsche Seite entscheidet, dann wird man gleich noch mit irgendwie angegangen. Und ich finde überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise konstruktiv oder für irgendeine Lösung sinnvoll. Also die Frage ist so ein bisschen, was wollen wir eigentlich? Und was ich will, ist in eine andere Gesellschaft kommen, wo wir mit den Sachen anders umgehen. Und da gehört dazu, dass ich die Strafjustiz kritisiere, dass ich die Art und Weise, wie der Staat mit Dingen umgeht, ablehne. Und da muss ich mich fragen, wie kann es denn anders gehen? Und da fehlt halt in der Linken einfach jedes Fundament. Mein Problem ist sozusagen, was wir normalerweise machen, was Julia auch so beschrieben hat, ist sozusagen entweder einfach das, was der Staat macht, kopieren, ein völlig unbewusster Umgang damit. Also entweder man macht so ungefähr das Gleiche oder man spiegelt es, also man dreht es quasi um und sagt, okay, das, was der Staat macht, ist doof, wir machen jetzt das Gegenteil. Aber auch das ist in gewisser Hinsicht fehlt eine wirklich vertiefte Auseinandersetzung damit, was Strafe ist, was Strafjustiz ist, was Konflikte, wo Konflikte herkommen, wie man mit so Sachen umgeht, wie das auch, also es ist auch völlig geschichtsarm. Also auch die ganze abolitionistische Tradition der Linken ist überhaupt nicht im Bewusstsein der Leute. Und dann gibt es eine große Gefahr, die ich jetzt gerade sehe, das ist, die sich jetzt auch schon so ein bisschen manifestiert hat, irgendwie mit unter anderem in diesen Awareness-Gruppen. Es wird dann nach Methoden gesucht, nach irgendwelchen Tools quasi. Aber alles, was ich über Konfliktbearbeitung weiß, das ist nichts, was man einfach sich wie so eine Art Methodenbaukasten irgendwie drauf schafft, indem man 3 Seminare besucht und dann hat man irgendwie jetzt da so irgendwelche Verfahren sich angeeignet, sondern was wir brauchen, ist wirklich eine andere Auffassung davon, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen, wer wir füreinander sind. Dazu würde gehören zum Beispiel, dass niemand ersetzbar und verzichtbar ist. Und dass, wenn ich mit dieser Grundvoraussetzung irgendwie mit anderen Leuten zusammen mich für Dinge engagiere oder was auch immer tue, dann heißt das, dass ich Opfer nicht einfach im Stich lassen kann und Beschuldigte nicht einfach fallen lasse, nicht einfach rausschmeiße. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie diese Leute verpflichte, miteinander auszukommen, obwohl Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen ist, sondern das heißt erstmal, dass wenn ich mit dieser Grundannahme losgehe, dass ich gezwungen bin, mir ganz andere Lösungen auszudenken, mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit.
Ich würde mir das sicherlich auch wünschen, oder ich glaube, das teilen wir alle, dass es diese Auseinandersetzung gibt. Nun ist es aber so, dass es sie faktisch momentan nicht gibt. Dieses Elend, das beklagen wir ja alle auf die unterschiedliche Art und Weise. Dunja, du hast, du arbeitest bei den Falken in Jena in einem Arbeitskreis mit, der sich genau mit solchen Fragen auch beschäftigt. Und ich weiß, dass du die Sachen ein bisschen anders siehst.
Ja, wir haben uns auch mit den Konzepten Transformative Justice, Community Accountability und Restorative Justice auseinandergesetzt. Als wir uns damit beschäftigt haben, welche Präventionsstrukturen sinnvoll sind, wie man damit umgehen kann, wenn sexuelle Übergriffe bekannt werden. Um jetzt direkt schon mal vorwegzugreifen, weil ich ganz gut an Rezi anschließen kann und auch an die Differenzen, die sich da vermutlich auftun werden. Zum einen stellt sich mir die Frage anders, wohin wir eigentlich wollen. Auch ich möchte in eine andere Gesellschaft. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir mit mein primäres Ziel in der Konfrontation mit sexueller Gewalt ist, Typen das zu verunmöglichen, Frauen Schaden zuzufügen. Und das heißt dann auch, die eigenen Grenzen zu setzen, der eigenen Arbeit, was auch bedeutet, dass wir... Also du hast es eben angesprochen, Rezi, dass du meintest, dass niemand entbehrlich ist. Und da komme ich auch auf das Problem zu sprechen, auf welches Problem reagieren eigentlich diese Konzepte. Und neben denen, die jetzt auch schon von Christina genannt worden sind, die sich in strafrechtlichen Prozessen zeigen, stellt sich mir das Problem anders dar, auch in der linken Szene. Ich erlebe es eher als informelle Strukturen, die keine klaren Ansprechpartnerinnen institutionalisiert haben, an die man sich wenden kann, wenn sexuelle Gewalt aufgetreten ist. Dann kommt noch hinzu, dass ich auch eher befürchte, dass sich so etwas wie ein Spaltungsvorwurf an die Betroffenen richtet, die, wenn dann gesagt wird, nein, niemand ist entbehrlich, XY hat essentiell wichtige Arbeit für die Szene geleistet, wir können jetzt nicht auf die Person verzichten. Genau, und ich stelle mir auch die Frage, ob wir dann nochmal vielleicht differenzieren müssen, was wir dann unter Grenzüberschreitung oder warum du auch von Täter in Anführungszeichen sprechen möchtest, weil mir dann auch wirklich unklar ist, also dann bedürfte es wahrscheinlich auch einer Differenzierung, sprechen wir von einer Vergewaltigung, sprechen wir von einem sexuellen Übergriff, also wovon ist die Rede und welche Methoden, Tools greifen dann da?
Die Frage nach, wer ist entbehrlich, stellt sich ja in der ganzen Sache halt auch nochmal, auch abseits der Frage von, wie diskutieren wir das für zukünftige Fälle, nämlich auch, was beobachten wir, wer faktisch entbehrlich irgendwie in unseren Kontexten immer wieder ist. Ne? Und das führt halt dazu, ich glaube, da sind wir uns alle einig in der Beobachtung, dass es halt eben sehr häufig Betroffene sind, die dann plötzlich als entbehrlich gelten, sprich, die praktisch halt gerade dann ausscheiden. Ne? Ich glaube, da besteht ja bei der Beobachtung, glaube ich, bei Resi auch kein Dissens. Christina, du wolltest gerne was dazu sagen?
Für mich ist ja sexualisierte Gewalt doch einer der massivsten Ausdrücke von der Unterdrückung im Geschlechterverhältnis. Also ich würde ja eher sagen, der ist für mich entbehrlich. So, der kämpft mit mir nicht den gleichen Kampf. Also eine Person, die das bewusst macht, ist erstmal, das ist nicht einer, der in meinen Räumen, der dasselbe will wie ich. Ich spreche durchaus von Tätern. Ich finde auch, man kann es benennen. Und das heißt nicht, dass Täter sich nicht anders verhalten können und möglicherweise auch wieder in Räume zurückkommen können, wenn sie etwas anderes erlernt haben oder verstanden haben.
Ja, also ich meine, bin mit euch da schon eins, ne, dass es in erster Linie darum gehen muss, wenn ich, deswegen habe ich es auch als erstes gesagt, wenn auf die Frage, niemand ist entbehrlich, niemand ist ersetzbar. Das heißt eben in allererster Stelle auch, dass man die Opfer nicht, die Betroffenen nicht im Stich lässt. Und irgendwie, das heißt nämlich schon eben beides. Ich habe ein großes Problem mit diesem Konzept als Abolitionistin, selbstverständlich, dass wir Menschen mit ihrer Handlung gleichsetzen. Und dass wir sozusagen jemand, der eine gewalttätige, gewaltvolle Handlung getätigt hat, dann mit diesem Label Täter stigmatisieren. Täter, Mörder, Vergewaltiger, Dieb, so. Ich sage das ganz klar, das sind Stigmata, die sich auf das Schlimmste, was der Mensch in seinem Leben gemacht hat, beziehen und ihn damit vollständig zu beschreiben, vorgeben. Selbst wenn du das nicht willst, weil du vielleicht das Bewusstsein hast, dass die Person nicht nur Täter ist, ist im Diskurs das Wort Täter sozusagen etwas, was diese Person zur Unperson macht. Und das ist sozusagen nicht nur einfach philosophisch, theoretisch, logisch falsch, weil diese Person ist vieles anderes. Es hindert uns daran, Realität zu verstehen. Das führt dann immer zu diesen Situationen, wo die Leute sagen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, die wäre so eine nette Nachbarin. Ich hätte nie gedacht, dass sie ihren Hund quält. Ja, weil Menschen sind widersprüchlich. Das heißt, wenn jemand eine gewaltvolle Handlung getätigt hat, dann macht ihn das nicht komplett aus. Und das heißt nicht, dass er nicht auf anderen Ebenen sehr wohl mit mir den gleichen Kampf kämpft. Das zweite Problem, das ich damit habe, ist, dass diese Stigmatisierung außerdem eines meiner wichtigsten Ziele verhindert, nämlich, dass die Person bereit ist, sich den Vorwurf anzuhören, ihn anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich sage, du bist Mörder, also es kann jeder bei sich selbst mal testen, wie das rüberkommt, wenn jemand zu dir sagt, du Mörderin oder du Dieb oder du Lügnerin. Sagen wir mal, du bist überführt worden, dass du was Unwahres gesagt hast und die Leute labeln dich einfach als Lügnerin. Wie groß ist deine Bereitschaft, mit den Leuten darüber zu reden oder das an dich ranzulassen? Wir beklagen uns dann immer, dass die Leute, die Beschuldigten, Abwehrverhalten zeigen und verschiedene Muster des irgendwie nicht wahrhaben wollens oder des irgendwie Herabspielens, des irgendwie Umkehrs und so weiter. Aber wir geben mit unserer eigenen Kommunikation, und das ist unsere Verantwortung, nichts, wir tragen nichts dazu bei, dass überhaupt dieser Prozess stattfinden kann. Restorative Justice wird oft von Leuten, die sich damit noch nicht so gut beschäftigt haben, vorgeworfen, dass es vielleicht irgendwie sowas wie eine softe Nummer für die Beschuldigten wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht mir auch nicht darum, die vom Haken zu lassen. Es geht mir darum, irgendwie aufzuzeigen, dass unser eigenes Verhalten und unsere Art und Weise, damit umzugehen, weil wir gerne Recht haben wollen politisch und weil es politisch die richtigere Position ist oder sich besser anfühlt oder es irgendwie uns moralisch irgendwie auf eine bessere Position hebt, wir uns selbst sabotieren und wir uns eigentlich in die Tasche lügen. Und da möchte ich gerne den Finger reinlegen, weil der nächste Punkt, der ein Problem ist an dieser Trennung, ist, dass es so tut, als gäbe es einen Club der besseren Menschen. Der Titel der Veranstaltung ist keine sicheren Räume. Es gibt keine sicheren Räume. Es ist für mich wirklich eine fatale Fehlkonzeption, zu glauben, dass es Freiräume oder sichere Räume gibt. Es fühlt regelmäßig, es kann nur zum Skandal führen, weil sobald in einem Raum, wo etwas angeblich gar nicht vorkommen kann, dann doch vorkommt, ist es die Vollkatastrophe. Wenn ich mir vorher klar machen würde, dass es den Club der besseren Menschen nicht gibt und dass wir alle Gewalt in uns tragen und ich sagt es heute jetzt mal hier vor über 200 Zuschauern, auch ich habe in meinem Leben schon sexualisierte Gewalt ausgeübt. Und es wäre so unglaublich spannend, wenn wir uns zusammensetzen würden und mal drüber reden würden, wie es dazu gekommen ist. Weil ich habe mir das nur anschauen können und mir das eingestehen können, weil ich irgendwann wusste oder weil mir sozusagen irgendwann der Raum eröffnet war, das mir einzugestehen und zu wissen, ich bin deswegen kein schlechter Mensch und ich bin deswegen keine Täterin, sondern ich habe sexualisierte Gewalt erfahren auf ungefähr 10 verschiedene Arten und Weisen. Ich weiß genau, was das ist. Und ich habe sexualisierte Gewalt ausgeübt. Jeder von uns hat schon mal Gewalt ausgeübt. Es gibt keinen Menschen hier, nicht hier im Raum, nicht hier im Chat, nicht hier auf der Welt, der noch nicht oder die noch nicht schon mal Gewalt ausgeübt hat. Wenn wir uns angucken würden, wie wir dazu gekommen sind, zu diesen Taten, zu diesen Handlungen, dann würden wir, glaube ich, uns so viel mehr Weg eröffnen, um sie in Zukunft zu verhindern. Seit ich weiß, wie ich zu meinen Handlungen gekommen bin, weiß ich, was ich tun muss, damit mir das nicht nochmal passiert. Ich bin überhaupt nicht dagegen, das politisch zu sehen. Ich finde es total wichtig, das zu analysieren, dass es patriarchal ist, dass es ein Geschlechterverhältnis gibt, das asymmetrisch ist und so weiter und so fort. Ich frage mich nur, ob es was bringt, das so eindimensional zu betrachten und nicht sozusagen die anderen Möglichkeiten, die auf den anderen Ebenen eben vorhanden sind, einfach wahrzunehmen.
Gut, Julia wollte darauf antworten, genau.
Vielleicht, was mir noch ganz wichtig ist in dieser Frage auch, wen bezeichnen wir eigentlich als was? Ich persönlich benutze auch nicht den Begriff Täter, Täterin, um eben nicht eine Person einfach nur auf diese eine Tat zu reduzieren. Aber auch, weil ich den Eindruck habe, dass da dann auch bei dieser Debatte darüber, wer kann eigentlich oder muss man dann ausschließen, sehr stark dieses Konzept reproduziert wird von individualisierender Schuld. Und so, also da geht so ein bisschen dieses Verständnis damit einher, okay, es gibt so diese paar faulen Äpfel in der Gesellschaft sozusagen, ja, das wird dann teilweise pathologisiert, das wird kriminalisiert. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, da hinzuschauen, dass das kein Problem einzelner TäterInnen ist, sondern dass natürlich bestimmte Verhaltensweisen einfach aus Strukturen in der Gesellschaft entstehen und man da irgendwie, denke ich, gerade in linken Räumen, in denen es doch so einen emanzipatorischen Anspruch gibt, hinschauen sollte, wie kann man dazu beitragen, auch eine Verhaltensveränderung zu unterstützen. Auch die Frage so ein bisschen ist, naja, dann schließt man bestimmte Personen aus und dann. Also damit ist die Problematik ja irgendwie auch noch nicht gelöst. Ich möchte es auch gerne nochmal unterstützen, was Resi vorhin in ihrem Beitrag gesagt hat, in dem ersten Beitrag, als sie meinte, sie wünscht sich eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung. Ich habe den Eindruck, häufig in linken Räumen, unabhängig davon, wie gut es jetzt läuft, aber es gibt so sehr stark irgendwie schon diese Problematisierung davon, wie es für Betroffene im hegemonialen Strafsystem läuft und dass das nicht cool ist und dass wir dafür alternative Konzepte brauchen. Ich war total überrascht, als ich die Interviews geführt habe, den Eindruck zu haben, dass so diese Polizeikritik oder die Ablehnung vom Strafrechtssystem irgendwie nicht so richtig eingebettet ist in ein grundsätzliches Verständnis davon, dass Strafrecht auch einfach ein Instrument der Herrschaftsausübung ist und in eine grundsätzliche Ablehnung von Bestrafung. Und ich glaube, da ist es einfach wahnsinnig wichtig, sich im Vornherein wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass wir erstens, wie Resi das auch schon gesagt hat, alle Gewalt ausüben können, dass wir auch alle betroffen sein können von Gewalt und dass es da super wichtig ist, sich im Vornherein ernsthaft mit auseinanderzusetzen, welche Konzepte, welche Ideen des herrschenden Umgangs wollen wir denn nicht reproduzieren. Ich hatte da eine total für mich prägende, interessante Interviewsituation, in der hat einer meiner Interviewpartner von einer sehr, sehr gewaltvollen Situation erzählt und dann aber auch erzählt, dass sie sich schon im Vornherein mit den Konzepten Transformative Justice, Community Accountability auseinandergesetzt haben und dann wirklich, das war ein langer Prozess, aber dann in einen Prozess eingestiegen sind. Und ich fand es so interessant, weil er hat dann diesen Satz gesagt, ja, nicht weil ich Bock hatte so richtig auf Versöhnung, aber weil ich das Prinzip richtig finde. Und das fand ich total interessant, wenn man da merkt, okay, wir brauchen diese Auseinandersetzung und dieses Hinterfragen von bestimmten erlernten Mechanismen auch vor der eigentlichen Krisensituation. Weil sobald man dann wirklich mal selbst in einem Konflikt ist, dann ist es super emotionsgeladen und dann kommt da ganz viel hoch, was irgendwo auch nachvollziehbar und berechtigt ist. Aber dann nochmal auf diese Reflexionsfolien zurückgreifen zu können, würde uns meiner Meinung nach wirklich weiterbringen.
Das So, Dunja, du musst es jetzt relativ lange warten und ich habe das Gefühl, du möchtest auch sehr gerne antworten.
Genau, dann würde ich auch gerne auf den Begriff der gewaltausübenden Person, der ja häufig als Ersatz für den Täterbegriff benutzt wird, oder auch nochmal eure Kritik am Täterbegriff, weil es die Person auf die Tat reduziert. Das finde ich in gewissen Kontexten auch angemessen, zum Beispiel wenn gerade darüber gesprochen wird, es ist sexuelle Gewalt passiert, wie gehen wir damit um, finde ich es völlig angemessen, auch von der Person als Täter zu sprechen. Und auch nochmal zur Frage Täterin, Täter, also man kann ja auch festhalten, dass 99% der Sexualstraftäter männlich sind. Das finde ich auch nochmal wichtig, gerade bei der These von wir sind alle Täter und TäterInnen. Und da komme ich auch zu dem Gewaltbegriff, der mir dann doch etwas nivellierend erscheint. Also zu sagen, dass wir alle Gewalt internalisiert haben und auch Gewalt ausüben, das mag sein, aber dann bräuchte es auch nochmal eine scharfe Abgrenzung dessen. Also ich finde es enorm wichtig, daraus dann keine Verharmlosung von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen zu machen, weil es ist ein enormer Unterschied, was genau vorgefallen ist. Und mir scheint das eher eine Eingemeindung und eben Nivellierung dessen, was sich Typen auch rausgenommen haben. Und tatsächlich läuft das ja auch darauf hinaus, dass dann gefordert wird, keine Sanktionen zu machen, da wir ja alle eine Gemeinschaft der Schuldigen darstellen und eben kein Club der besseren Menschen. Und es geht ja auch gar nicht um einen Club der besseren Menschen, sondern es geht, und da finde ich, kann man den Selbstanspruch und auch nochmal ernst nehmen, auch von linker Szene. Das ist ja auch das Gute daran, dass man sich auf antisexistisches Verhalten geeinigt hat. Und wenn Leute dagegen verstoßen, finde ich es auch durchaus berechtigt, Ausschlüsse zu fordern.
Genau, Christina, du wolltest auch dazu reden.
Also ich habe verschiedene Anmerkungen. Das eine ist, ich mache jetzt hier mal kurz die Verteidigerin des Strafrechts. Das Strafrecht kennt keine Täter. Ja, so. Das kennt den Mörder. Das ist das einzige Delikt. Da gibt es die Person, die ein Mörder ist. Mörder ist wer? Nach dem Strafgesetzbuch. Alles andere sind Straftaten. Eine Person hat sich einer Straftat schuldig gemacht. Das ist eben nicht der Vergewaltiger, das ist der Umgang, die Umgangssprache und nicht etwas, was das Strafrecht kennt. Und das Strafrecht urteilt immer danach nach einer Tat und reduziert diese Person überhaupt nicht auf diese Tat. Man kann es ja irgendwann fertig auch, ja, also diese Strafe ist zu Ende. Wenn man jetzt nicht im Maßregelvollzug sitzt und dann ist es zu Ende und man kann auch wieder rehabilitiert werden und irgendwann ist das aus dem Register raus und dann ist das vorbei nach der Idee. Das andere, was mir schon dazu auch einfällt, ist, dass ich finde, es ist hart erkämpft von der feministischen Bewegung, auch bestimmte Dinge benennen zu dürfen. So, also zu sagen, das ist ein Vergewaltiger, jetzt außerhalb des Strafrechts, ja, zu sagen, auch Täter als Täter zu bezeichnen und nicht zu sagen, das ist jemand, der mir einen schmerzhaften Prozess, mit dem ich eine schmerzhafte Begegnung hatte, sondern auch den Mut zu haben. All das, was ihr, ja, Julia und Risi gesagt haben, ist natürlich total richtig. Ja, eigentlich wollen wir eine andere Gesellschaft und eigentlich wollen wir woanders hin. In der derzeitigen Situation aber, finde ich, ist es unglaublich schwierig, quasi da zurückzugehen und zu sagen, nee, also eigentlich wollen wir jetzt auch gar nicht mehr, wir wollen gar keine Schuldzuweisung, weil das ist, also ich glaube, dass das hart erkämpft ist, auch mal Schuld zuweisen zu dürfen. Weil meistens ist es so, dass das eben, und das ist egal, ob es in linken Räumen ist oder in rechten Räumen oder im Gericht ist oder so, dass genau das nicht gesehen wird, dass die gesellschaftliche Realität in der Mehrheitsgesellschaft so ist, dass dass es eben nicht so ist, dass wenn eine Frau sagt, ich habe hier sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt erlebt und daran bin ich 0,0 schuld, sondern es liegt daran, dass hier irgendwelche, eben zumeist Männer, 95% ist meines Erachtens die Zahl, aber 95% der Taten dann durch Männer verüben. Und das ist dessen Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Es ist egal, wie ich mich bewege, egal, was ich getan habe. Es ist die Schuld desjenigen, der das ausübt. Und deswegen glaube ich, finde ich das so schwierig. Natürlich ist es so, dass wir darüber nachdenken müssen, also dass das Strafrecht, so wie es funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Ja, so, das finde ich auch. Und dass es ein Herrschaftsinstrument ist. Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, Konzepte zu entwickeln, die nicht das jedenfalls den Eindruck erstmal vermitteln, als gäbe es eine große Gemeinsamkeit da erstmal drin, sondern dass es auch erstmal ganz klar ist, es gibt auch Menschen, die haben etwas getan, was möglicherweise vielleicht auch gar nicht verzeihlich ist. Ja, so. Also vielleicht gibt es auch das. Vielleicht gibt es Situationen, in denen ich sagen kann, ich werde das diesen Menschen niemals verzeihen. Und das muss auch Raum haben können. Und ich möchte dem nie wieder begegnen. Und ich möchte auch nicht, dass ihr alle findet, das ist aber so ein toller, und gerade in linken Kreisen, ja, auch das, gerade diese tollen Typen, ja, die wahnsinnig sexistisch sind, ja, und dann heißt es eben, die sind aber so wahnsinnig, also die können aber am besten reden von allen und die bringen jetzt hier unsere Idee am besten nach vorne. Das finde ich schwierig, dann zu sagen, ja gut, und dann lösen wir diese Konflikte anders. Also wie gesagt, ich hätte das gerne, ich merke aber, dass ich sofort denke, da ist auch viel, was ich finde, was wir erkämpft haben, geht da wieder zurück.
Okay, danke. Ich würde, bevor ich weitermache, noch mal kurz an Dunja zurückverweisen, ob du deinen Redebeitrag von gerade noch weiterführen möchtest.
Genau, ich habe noch eine Ergänzung. Ja. Und zwar hattest du, Rezi, ja auch in deinem Artikel in der Jungle World geschrieben, dass es genau die fehlende Konfliktkultur und Streitkultur ist, die das Problem darstellt. Und ich finde, also neben der Täterzentrierung, die ich da auch wirklich als problematisch auch in dem Artikel befinde, dass es eben nicht darum geht, wie können wir auf sexuelle Gewalt solidarisch mit Betroffenen in erster Linie reagieren, sondern wie kann der Täter gebessert werden? Also ich will keine Läuterungsabsichten oder so unterstellen, aber auch in der Frage, naja, was passiert, wenn wir Leute ausgeschlossen haben? Das verlagert doch nur das Problem, würde ich erstmal auch entgegenhalten. Nein, erstmal schafft das auch wieder Räume, die betretbar für Betroffene sein können. Ausschlüsse aus der Szene sind ja auch tatsächlich faktisch so nicht möglich. Es gibt Hausverbote, die können durchgesetzt werden und die sind auch, können sehr wirksam sein, weil man ja auch konstatieren muss, dass eben man ja nicht häufig auf das empathische Einfühlungsvermögen von Tätern und Typen, die sich übergriffig verhalten haben, zählen kann, sondern die tatsächlich erst auf Druck hin reagieren. Und dann nochmal, genau, was mir noch wichtig war, war der Community-Bezug. Und wieso das nicht so richtig aufgeht. Also, und ich finde, das mal stellt sich auch ganz gut an dieser Frage, entbehrlich, nicht entbehrlich da. Und ich finde das ja eine Errungenschaft auch von zu sagen, wir sind nicht auf alle angewiesen. Wir organisieren uns hier freiwillig miteinander. Wir sind keine Familie. Es gibt keine Bandenstruktur, wo man gegenseitig auf die Art und Weise aufeinander verwiesen ist, sondern es kann auch sein, dass Leute einfach die Strukturen verlassen, das können sie auch tun und man kann sie auch dazu bringen, die zu verlassen oder eben vorläufige Ausschlüsse durchzusetzen.
Dann wollte Resi antworten als nächstes.
Das, was ihr im Prinzip erwidert, sowohl Christina als auch Dunja, das sind Konzepte, die seit 50 Jahren nicht funktionieren. Und das ist meine große Verzweiflung eigentlich, dass man da nicht rauskommt, weil man aus dem nur politischen Denken nicht rauskommt. Weil man nicht rauskommt aus der Idee, dass sozusagen die Analyse der Situation politisch, theoretisch, philosophisch ist und strukturell, dynamisch, systemisch ist total wichtig, und zwar all das. Geschichtlich, alle diese Ebenen, sozusagen das, was wirklich gute politische Analyse macht. Das heißt, wir leben in einem patriarchalen System. Das heißt, irgendwie, es gibt bestimmte Positionen, bestimmte Privilegien, bestimmte Diskriminierungen, all das, Machtverhältnisse und so weiter. Das ist unglaublich wichtig und es ist meine große Kritik an einer, sage ich mal, verwässerten Praxis von Restorative Justice, die in Staatsdienste gestellt wird, dass sie das ausklammert. Mein Problem sozusagen mit der rein politischen Sichtweise ist sozusagen, dass sie aber einfach den Schlüssel für die Problemlösung aus dem Fenster wirft, indem sie sich weigert, die Mikroebene, da wo die Veränderungen möglich sind, als wichtige Ebene reinnehmen zu wollen. Und sozusagen, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht mit eurer Analyse. Ihr habt ja recht mit dem, was ihr da sagt. Ja, das ist das sind wichtige Sachen, die erkämpft wurden. Das sind irgendwie, ja, das Rausschmeißen von Beschuldigten macht irgendwie den Raum vielleicht für Leute, die sich in deren Präsenz unwohl fühlen, wieder zugänglich und so weiter. Und das ist die Antwort, die seit 50 Jahren die Bewegung nicht geben kann. Und dann, seit 50 Jahren, wir sind immer noch am gleichen Punkt. Wir diskutieren seit 50 Jahren darüber, dass man die Leute rausschmeißen muss, dass man sie Täter nennen dürfen muss, das und so weiter und so fort. Genau, ich reg mich auf, weil einfach nichts vorwärts geht. Man kann sich ja auch, und ich finde, das ist sozusagen die Sache, die Linksradikale sich vielleicht dann auch mal irgendwie so selbst prüfen müssten in ihrer eigenen Geschichte und ihrer Bewegung ist, ja, das machen wir so seit einer ganzen Raum. Wir haben bestimmte Sachen erkämpft, wir haben uns vielleicht auch verrannt. Wir haben da vielleicht tolle Sachen innerhalb des Strafrechts erkämpft, ohne dass wir irgendwie, ohne dass es uns wirklich weitergebracht hätte. Wir wollen eine andere Gesellschaft, aber nur mit den Leuten, die wir handverlesen, irgendwie gut finden. Wie wollen wir das denn erreichen? Also wir sind nicht in der Luxusposition, dass wir uns irgendwie raussuchen können, wen wir gerade nett finden, wen wir dabei haben können. Mir ist der Kampf um eine andere Gesellschaft so ernst, dass mir klar ist, dass ich den mit Leuten führen muss, die mir möglicherweise nicht unbedingt passen. Und das finde ich auch so eine problematische linksradikale Position.
Dann Christina.
Genau, ich will kurz was dazu erwidern. Also ich finde es wirklich kein Luxusproblem zu sagen, ich möchte nicht gemeinsam mit Menschen, die sexualisierte Gewalt ausüben, zusammenkämpfen. Das finde ich, wird wirklich auch den Betroffenen nicht gerecht, das so zu sagen. Das andere ist, ja, ich gebe dir recht, wir machen es offenbar nicht richtig. So, das würde ich auch sagen. Der Versuch, in linken Räumen etwas anders zu machen, außerhalb des Strafrechts, ist aber auch nicht der allerneueste. So, also das anders zu machen, sondern ich finde auch das, was da bisher geschehen ist, ist auch irgendwie nicht der richtige Weg. Ich würde mir eigentlich wünschen, auch in dieser Diskussion, ja, darum zu ringen, gibt es denn wirklich Konzepte, mit denen wir mitgehen können, etwas zu überlegen, was anders ist. Und für mich kann es eben zum Beispiel auch heißen, bestimmte Personen aufgrund bestimmter Taten, würde ich sagen, auszuschließen, was ja im Moment in den linken Räumen meistens dann dazu führt, dass das Problem nicht mehr bearbeitet wird. Und ich finde, man kann durchaus fordern zu sagen, ich möchte, dass diese Person ausgeschlossen wird, aber ich will, dass wir über das Problem der sexualisierten Gewalt in unseren Räumen weiter sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und jeder Einzelne. Und dass das ja immer noch ein Problem ist. Sexualisierte Gewalt wird nur von Feministinnen angegangen. Es gibt ganz wenig Männer, also oder Cis-Männer sowieso, die sich überhaupt damit auseinandersetzen. Und solange das nicht so ist, finde ich, also das ist etwas, was ich in den linken Räumen fehlend finde. Und wenn ich das haben wir ja in dieser Vorbesprechung kurz, Julia, besprochen, dass deine Untersuchungen, da ginge es ja dann letztlich auch nicht um sexualisierte Gewalt, so, weil darüber nämlich auch in den linken Räumen ja niemand spricht, ja, so. Und das fände ich total wichtig zu sagen, wenn es einen solchen Vorfall gibt, dann kann es durchaus und aus meiner Sicht im Moment richtigerweise die Forderung geben, den Täter auszuschließen. Ob dann andere mit dem weiterarbeiten, das wäre natürlich hilfreich. Ja, das fände ich auch total hilfreich, wenn sich dann jemand findet, der sagt, okay, ich bearbeite das mit dem immer weiter. Ja, da ist ja die Frage, gibt es überhaupt genügend Personen, die tatsächlich diese Energie aufwenden wollen und dann weiterarbeiten wollen mit der Person?
Gut, dann würde ich Julia dran nehmen.
Das stimmt, der Fokus meiner Untersuchung lag jetzt nicht ausschließlich auf Fälle von sexualisierter Übergriffigkeit, sexualisierter Gewalt. Ich war selbst überrascht, wie viele Sequenzen ich doch gefunden habe, in denen es darum ging. Und das ist eigentlich auch, worauf ich eigentlich ursprünglich gerade hinaus wollte. Ich finde, wir reden gerade die ganze Zeit so ein bisschen darüber, als gäbe es dann diesen einen ganz klaren Fall mit einem ganz klaren Täter und der betroffenen Person und auch als würde die betroffene Person dann auch ganz genau wissen, was sie sich in diesem konkreten Fall dann wünscht und es ist eigentlich ein Ausschluss. Ich fand es, als ich nochmal durchgegangen bin, so mein erhobenes Material, super interessant, dass es da beispielsweise einige Erzählungen in den Interviews von partnerschaftlicher Gewalt hauptsächlich gab und ich das auch ganz, ganz interessant fand, dass es da eigentlich von den Betroffenen in der Situation eigentlich kein Ausschluss, keine Bestrafung in der Form gefordert wurde. Klar, dass da irgendwie der Wunsch da war, es soll aufhören. Und das ist auch was insgesamt, also da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu insgesamt von Betroffenen von kriminalisierbaren Ereignissen, ja, dass die dann gar nicht so stark teilweise dieses Strafbedürfnis haben, sondern eigentlich wollen, dass die akute Situation aufhört und Unterstützung brauchen, die ihnen dieser strafrechtliche Umgang häufig nicht gibt. Ja, und dass da dann eigentlich die Bedürfnisse überhaupt nicht gedeckt werden und dass eigentlich, ja, dadurch das Strafrechtssystem diese Konflikte so abgenommen werden, dass man so enteignet wird, der eigenen Konflikte kein Mitspracherecht mehr hat, gar kein, nicht weiter mitbestimmen kann. Ich meine, diese Probleme sind doch eigentlich klar. Aber genau, ich fand es interessant, dass dann teilweise auch in den linken Räumen die ausübenden Personen auch gegen den Wunsch der betroffenen Personen ausgeschlossen wurden, eben mit dieser Argumentation, nee, Moment, das ist ein Verhalten, das können wir hier nicht tolerieren, aber auch weiterhin keine Bearbeitung stattgefunden hat oder auch keine Unterstützung weiterhin für die Betroffenen.
Ja, jetzt möchte Dunja wieder antworten.
Melanie Brazel hat ja auch nochmal in ihrer Kritik an Restorative Justice, also sie ist ja auch eine Vertreterin von Transformative Justice, das ja auch nochmal aus einem anderen Kontext kommt als Restorative Justice, und hat in ihrer Kritik ja auch nochmal betont, dass es die ganze Zeit schon community-basierte Prozesse gibt, die aber zu Ungunsten der Betroffenen laufen, indem nämlich die Community für den Täter mobilisiert. Und bei der Frage, was läuft denn seit 50 Jahren und was ist durchgesetzt, würde ich auch immer noch sagen, die Bagatellisierung, Nichtbearbeitung und das Aussitzen von sexueller Gewalt in der Linken ist das dominierende Problem und nicht die horrenden Ausschlüsse. Dann, und weshalb ich ja auch von sexueller Gewalt spreche, und da stehe ich vor derselben ohnmächtigen Situation wie du, Rezi, und das macht mich auch wütend, dass es immer wieder zu sexueller Gewalt kommt, trotz all den Bemühungen, die man dagegen fährt. Und das hat eben mit männlicher Sexualität zu tun. Und das war nochmal mein Punkt. Wir werden es nicht durch eine andere Konfliktkultur beseitigt bekommen, sondern männliche Sexualität ist auch begründet in patriarchalen Strukturen und männlicher Sozialisation. Und dahingehend finde ich es auch sinnvoll, sich anzugucken, was gibt es denn für bestehende Präventionsstrukturen, was lässt sich in linke Räume übernehmen? Und es gibt ja auch Ideen, wie beispielsweise eben feste AnsprechpartnerInnen, die im Rotationsprinzip wechseln, an die man, bei denen klar ist, an die kann man sich wenden, Parteilichkeit als Prinzip zu etablieren und eben auch durchaus zu Konsequenzen zu greifen, sodass auch für Typen klar ist, sexuelle Gewalt wird hier missbilligt. Und ich sollte mir das hier nicht rausnehmen. Genau, und mein letzter Punkt wäre auch nochmal zu sagen, naja, man könnte es ja auch, Kim Post hatte das auch mal in einem Text geschrieben, zur Voraussetzung, also im Anschluss auch an Forderungen von Feministinnen in den 80ern, zu sagen, man macht es zur Voraussetzung gemeinsamer Organisierung, dass es eine Beschäftigung mit sexueller Gewalt gab, womit man auch männliche Genossen unter Druck setzt und sagt, das sind die Mindestanforderungen und darunter machen wir das auch nicht. Und das auch nochmal zu dem Punkt, naja, die Organisierung soll ja nicht so groß wie möglich als Selbstzweck sein, sondern ich möchte mich ja auch mit Leuten auf Basis freier Assoziation organisieren, die meine Ziele teilen. Und dann möchte ich nicht auf einmal mich in einer Schicksalsgemeinschaft befinden, in denen ich mit Tätern arbeiten muss, weil ich auch tatsächlich der Ansicht bin, die können sich ja auch ihre professionelle Hilfe selber suchen. Da muss ich sie nicht mit an die Hand nehmen.
Also ich glaube, dass Resi sich so direkt dazu gemeldet hat, deshalb meine Meldung vielleicht nochmal hinten anstellen.
Ja, gerne.
Ja, danke für den Hinweis auf die Prävention. Also das finde ich nämlich auch einen total wichtigen Punkt. Ich glaube, dass wir da ganz viel erreichen könnten und ganz wenig machen tatsächlich. Mito spricht von einem Spektrum, das anfängt bei eben ungewünschter Berührung unter angezogenen Menschen und eben bis zu einer Serienvergewaltigung gehen kann. Und in diesem Spektrum passiert das Allermeiste am unteren Ende. Und dieses untere Ende, das sind diese ganzen ungewünschten sexuellen Kontakte zwischen Menschen, die sich kennen. Das ist auch genau der Bereich, wo ich mich schuldig gemacht habe. Und der ist total zugänglich für Prävention. Ja, warum übergehe ich anderer Leute Grenzen? Wie komme ich denn dazu? Ich bin nicht mehr im Camp, wir müssen Druck auf Leute ausleben. Meine Erfahrung mit Konflikten, mit politischen Auseinandersetzungen und allem, was da drum und dran ist und gesellschaftlicher Veränderung ist irgendwie das. Druck ist angemessen unter ganz bestimmten Bedingungen, um danach wieder zu was anderem zurückzukommen. Druck ist in der meisten Zeit etwas, was den anderen eher davon abbringt, mir zuhören zu wollen, davon abbringt, auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingehen zu wollen. Also ich möchte die Leute einladen. Ich möchte ihnen zeigen, dass es für sie etwas zu gewinnen gibt dabei.
Christina.
Also ich verstehe MeToo, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, es gibt ein großes Spektrum, aber es gibt eben auch sexualisierte Gewalt, die nicht wir alle ausüben oder ausgeübt haben, sondern es gibt auch etwas, was ich eben durchaus auch als gewalttätig bezeichnen würde. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich dich jetzt so verstehen soll, dass es eher, also ich glaube, es gibt eben auch Unterschiede. Ja, so ich glaube, wir müssen alle darüber nachdenken, wie gehen wir miteinander um und wie versuchen wir nicht gewalttätig miteinander umzugehen, sei es sexualisiert oder nicht. Ich verwende ja den Begriff sexualisierte Gewalt, weil ich davon ausgehe, es geht nicht um die Sexualität, sondern es geht um einen ganz besonderen, durch sexuelle Handlung ausgeübte Unterdrückungsform. Und ich finde, wenn wir darüber reden, über allgemeine Umgehensweisen miteinander und dass wir das verändern müssen und dass wir darüber sprechen und das auch durchaus auch in linken Räumen, da bin ich total, also das finde ich total richtig. Aber in dem Moment, finde ich, in dem es eine solche Schwelle vielleicht auch überschritten hat, in dem es eben, und das kann man vergleichen, wenn man das an strafrechtlichen Kategorien vergleicht, wenn es dahin geht, dann finde ich, also dann, das klingt für mich tatsächlich etwas bagatellisierend, also wie du das aussprichst. Also ich merke das, dass ich selbst denke, also das ist mir zu wenig ernsthaft auch in der Auseinandersetzung dessen, was das auch mit den Personen, die betroffen sind, macht. Was eben nicht heißt, also wirklich überhaupt nicht das Strafrecht richtet, also wird das alles schon richtig machen.
Ich habe jetzt Dunja auf der Liste stehen und ich würde angesichts der Zeit vorschlagen, dass die verbliebenen drei jetzt, also nach dir, Christina, jetzt nochmal einmal die Möglichkeit haben zu sprechen und wir dann die Zeit soweit durch haben, dass wir gleich in die Pause gehen.
Genau, ich wollte auch nochmal auf Rezi eingehen, die ja auch nochmal festgehalten hat, dass es ihr nicht um Druck geht, den sie gerne ausüben oder den du gerne ausüben möchtest, weil dir das als keine konstruktive Lösung erscheint. Und ich finde, dass man da dann schnell bei so einer müßigen Diskussion, welches Menschenbild man jetzt hat, was ja auch mit bei diesen Grundsätzen von Transformative Justice und Restorative Justice häufig verhandelt wird, ja, der Mensch ist also kann sich verändern, was sich ja auch in dem Fokus auf Verhaltensänderungen zeigt. Ich finde auch wirklich, das will ich nochmal betonen, dass es ein sehr individualistischer Zugang einfach auch zu dem Thema ist, wenn man sich nämlich anguckt, also nochmal Mensch als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse begreift, dann müsste man ja auch anerkennen, dass es sich eben auch um ein konfliktuöses Verhältnis handelt, nämlich das Geschlechterverhältnis, und dass es da durchaus meiner Meinung nach darum gehen muss, Druck auszuüben und zu sagen, sexuelle Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, da hilft keine Mediation. Was helfen kann, ist eben eine breite gesellschaftliche Sanktionierung und dass man es den Typen so schwer wie möglich macht, diese Gewalt auszuüben. Komplett von dem Faktor Druck wegzugehen, scheint mir dem Thema auch nicht angemessen und verkennt eben den konfliktuösen Charakter dessen.
Ja, Julia einmal.
Also ich würde da, glaube ich, gerne nochmal drauf eingehen, was so Möglichkeiten sind vielleicht für einen alternativen Umgang auch, weil ich glaube, das eine, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, was super wichtig ist, ist einfach präventive Arbeit auch zu leisten. Einerseits auf einer wirklich gesamtgesellschaftlichen Ebene, ne? Das sind ja so diese vier Ebenen von Community Accountability, dann eben auch wirklich innerhalb der Gruppe, in der man aktiv ist, ganz genau hinzuschauen. Und ich glaube, es geht in der transformativen Arbeit mit Menschen, die gewaltvolles, übergriffliches Verhalten ausüben, in keinster Weise darum zu bagatellisieren, sondern einer der Grundprinzipien dieser Arbeit ist ja auch, dass die Betroffenenperspektive auch nicht verloren wird. Ja? Also dass auch die Personen, die mit der ausübenden Person dann weiter in Kontakt bleiben und versuchen, da irgendwie die Person zu unterstützen, ihr Verhalten zu verändern, nicht in was reinrutschen, dass sie sagen, okay, das ist ja alles gar nicht so schlimm und voll verständlich und wie auch immer, das irgendwie klein zu reden, sondern dass da eine betroffene Perspektive schon irgendwie wichtig ist, ohne aber die Person so anzugreifen, dass da überhaupt keine weitere Arbeit mehr möglich ist mit der Person. Und dass man schon irgendwie auch so schauen muss, also häufig ist ja auch wirklich ein starkes Bedürfnis von Betroffenen, was sie formulieren, so dieses, ich möchte nicht, dass das nochmal einer anderen Person passiert. So, ich möchte, dass das aufhört.
Gut, danke. Und dann hätte jetzt Resi nochmal das Schlusswort, vielleicht auch als Antwort für Kritik, die sie gerade einstecken musste.
Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also ich finde diese Auseinandersetzung total wichtig. Vorhin meinte Christina, dass ja das, was das andere, was so passiert, ja auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist und dass man zwar das Strafrecht sich auf das nicht verlassen kann, aber dass der Rest ja auch relativ Mist ist. Und da würde ich ihr total zustimmen. Und genau das, deswegen brauchen wir sozusagen da eine Entwicklung. Und dass dieses andere, was da passiert ist, oder dass dieses andere, was da gemacht wird, nicht besonders weit führt, liegt meiner Meinung nach an dem, was ich eingangs gesagt habe, an dieser absoluten Bewusstlosigkeit und Geschichtslosigkeit der Ansätze, die da gefahren werden. Also die gesamte abolitionistische Tradition der Linken ist einfach völlig verloren. Die Leute kennen die ganzen Klassiker nicht mehr. Irgendwie Julia hat irgendwie jetzt einige Zitate gesagt, die meisten wahrscheinlich nicht mal erkannt haben als Zitate von irgendwie Leuten, die wirklich wichtige abolitionistische Arbeit geleistet haben seit den 70er Jahren. Das ist einfach über Bord geworfen worden. Und dann wundert man sich, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wie man mit den Sachen umgehen soll. So, erstens, es geht mir null um Bagatellisierung. Zweitens, ich glaube, wir müssen wirklich über Kategorien reden, weil wenn du Leute vertrittst vor Gericht, Christina, die irgendwie schlimmste Erniedrigungen, sexuelle Folter und was weiß ich was erlebt haben, dann ist das nicht unbedingt der Standardfall dessen, was zwischen zwei Genossen passiert, die sich irgendwie auf einer Party kennengelernt haben und wo danach eine Handlung passiert ist, die für die eine Person nicht mehr konsensual war. Es gibt sexualisierte Gewalt als Ausdruck von Herrschaft, ja, als Ausdruck einfach von Gewalt, die in sexualisierter Form vorkommt, aber es gibt auch einfach sexuelle Gewalt. Es gibt einfach Sex, der ist Sex und der läuft schief. Und da können wir total viel machen. Und ich glaube, wenn wir aber nur darüber reden, dass immer, wenn ein Übergriff passiert, das irgendwie Teil einer irgendwie globalen patriarchalen Erniedrigungsstrategie ist, dann kommen wir überhaupt keinen einzigen Schritt weiter. Ich würde nochmal sozusagen auf mein Eingangsstatement zurückkommen und sagen, um eine andere Form zu entwickeln und um das zu entwickeln, endlich das zu tun, was wir die ganze Zeit tun möchten und was irgendwie so schief läuft, nämlich diese anderen Ansätze zu entwickeln, brauchen wir wirklich eine andere Herangehensweise, wirklich ein unchanging lenses, wie Howard Zaire das genannt hat. Wir müssen also ein anderes Blicken auf meinen Gegenüber, ein, der geht mich was an, die geht mich was an, ein ich, das ist nicht mein Feind. Das ist ein Community-Building, ein Ernstnehmen unserer Konflikte untereinander, ein Ernstnehmen auch der anderen Person. Und wenn ich sozusagen aber jeden Genossen, der irgendwie eine übergriffige Tat begeht, sofort unterstelle, dass er eigentlich oder sozusagen das sofort einkategorisiere in ein, das ist ein Akt irgendwie von sexistischer Unterdrückung, dann verkenne ich, glaube ich, erstens, was da an Dynamik tatsächlich zwischen Leuten abgeht. Dann stelle ich mir ein Bein, weil ich irgendwie die Möglichkeiten der Veränderung mir dadurch durch meine Analyse schon selber ausschließe. Und dann bin ich natürlich auch sofort wieder in diesem Schema von die einen sind gut, die anderen sind böse, die einen bleiben unter sich, die anderen schmeißt man raus. Und was man dann auch macht, ist sozusagen, wenn wir als Linke sagen, okay, ne, gesellschaftliche Analyse, Gesellschaft macht alles, wir sind sozialisiert. Das ist eigentlich sozusagen unser Fundament, unser Standbein, dass wir Gesellschaftskritik leisten. Dann gibt es keine individuelle Schuld. Weil dann muss ich mir ganz klar machen, kein Mensch ist als Täter vom Himmel gefallen. Die waren alle mal liebreizende Babys. Und irgendwie dann muss man sich die Frage stellen, wie sind die Leute dazu geworden? Und wo ist die kollektive Verantwortung? Und wo wird über kollektive Verantwortung geredet? In kleinen Kontexten, in Community-Kontexten, in Kontexten von Räumen, wo sexistische Witze vielleicht durchgehen und so weiter, aber auch im Sinne von Gesellschaft. Die Gesellschaft handelt in jeder Tat mit. Die Gesellschaft ist in jeder schädlichen Handlung mitverantwortlich.
In O-Ton-Playback hörtet ihr die Veranstaltung Keine sicheren Räume, eine Podiumsdiskussion mit Christina Klemm, Rechtsanwältin, Resi Malzahn, Julia Rieger und Dunja von den Falken Jena, moderiert von der freien Journalistin Jena Klein. Die Podiumsdiskussion fand am 18. Februar 2021 statt.